Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, es ist schön, bei euch heute Morgen hier zu sein, in meiner Heimatgemeinde. Kommt schon ein bisschen Gefühl wie zu Hause auf. Da freue ich mich darüber, euch alle wiederzusehen und mit euch Gottes Wort zu betrachten. Ich möchte beginnen mit einem Text aus Matthäus Kapitel 4. Dort die Verse 18 bis 22. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, der im Boot mit ihrem Vater Zebedäus saß, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie. Zugleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Ihr fünf, die hier heute Morgen sitzt in der ersten Reihe und zurückschaut auf ein langes Leben mit Jesus Christus, Fischer wart ihr nicht, als euch der Ruf Jesu ereilte. Ich weiß aber nicht, wie es in eurem Leben gewesen ist, ob ihr auch etwas verlassen musstet, buchstäblich im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die Geschichte, die uns hier von Matthäus berichtet wird, ist eine außergewöhnliche Geschichte. Und es erfolgt auch eine außergewöhnliche Reaktion. Die ersten Jünger Jesu verließen ihren Beruf. Sie verließen ihre Heimat, ihre Sicherheit, ihre Freunde und ihre Familie. Vielleicht findet ihr euch in dieser Beschreibung irgendwie wieder, aber nicht immer geht es so. Und wenn wir hören, was Nachfolge damals in der Zeit Jesu meinte, dann ist doch die Frage durchaus berechtigt: Was meint Nachfolge denn heute? Gott hat uns Menschen als vernunftbegabte Wesen geschaffen. Wir besitzen Intelligenz. Wir können Dinge zielgerichtet erforschen, wahrnehmen, durchdringen und daraus Lehrsätze formulieren. Gott hat uns mit der Fähigkeit ausgestattet, zu abstrahieren, logische Schlussfolgerungen zu ziehen. Und das ist von Gott so gewollt. Es ist auch von Gott gewollt, dass wir unseren Verstand einsetzen, denn er hat ihn uns geschenkt. Wenn wir das tun, dann kommen wir manchmal mitunter in Probleme, wenn wir in die Bibel schauen. Da lesen wir quer durch die vier Evangelien, dass Jesus viele Wunder getan hat. Da gibt es diesen Bericht, wo das Galiläische Meer durch die Fallwinde, die aus den Bergen herabstürzen, völlig aufgewühlt wird und Jesus im Boot ist und schläft. Und ich mich frage, wie kann man bei so einem Sturm schlafen? Aber er konnte es, hatte auch kein Uropax. Und die Jünger rütteln an ihm und sagen: Du, das ist lebensgefährlich hier. Und Jesus steht auf und beruhigt den Sturm und die Wellen und sie kommen sicher ans Ufer. Da lesen wir in Jesaja Kapitel 7, Vers 14, dass eines Tages eine Jungfrau ein Kind zur Welt bringen wird und das wird der Erlöser der Welt sein. Nun erkläre mir das mal als denkende Menschen. Wir lesen in Markus 16, Vers 6 von der Auferstehung Jesu, nicht von dem leeren Grab. Es gibt mehrere und viele leere Gräber, das ist nicht gemeint. Wir lesen davon, dass Jesus auferstanden ist, dass er zurückgekommen ist ins Leben, dass er den Jüngern und Frauen erschienen ist und dass er einige Wochen später gen Himmel gefahren ist. Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite hat Gott uns unseren Verstand gegeben und stellt uns auf der anderen Seite für solche unfassbaren Probleme. Und dann geht er noch hin und sagt: Das ist die Wahrheit, was ich da so reinschriebe. Ist es euch vielleicht in eurem Leben auch manches Mal so gegangen, dass das Glaubensgut der Christen nicht nur von anderen belächelt und ignoriert wird, sondern von euch auch das Springen über den eigenen Schatten erfordert hat? Ich könnte noch einen Schritt weiter gehen. Wenn diese Dinge, die Wunder Jesu, die Jungfrauengeburt, seine Auferstehung, so belächelt werden, aber da lässt man dich der Herr dabei. Du bist ja Christ, das passt ja auch irgendwo zu dir. Wir haben ja alle irgendwo eine Macke, du hast da deine. Aber schlimmer ist es, wenn wir uns anschauen, wie es Menschen geht, die an die Schöpfung glauben. Wer sich dazu bekennt, der erlebt unter Umständen heftigste Anfeindungen. Da erhält der Evolutionsbiologe Kutschera, Professor in Kassel, von dem damaligen Ministerpräsidenten aus Sachsen-Anhalt eine Einladung zu einer Podiumsdiskussion. Dieser Ministerpräsident wollte zwei Denkrichtungen so in dieser Podiumsdiskussion aufeinanderprallen lassen, um vielleicht für sich selber herauszufinden, was ist Wahrheit. Vielleicht auch einfach nur, um Grenzen deutlich zu machen. Und Kutschera fragt nach, wer denn sein Gegenüber ist. Und er erfährt, dass es der Molekularbiologe Scherer ist, Professor an der Universität in München. Und Kutschera verweigert die Teilnahme an diesem Symposium. Mit jemandem, der an die Schöpfung glaubt, setze ich mich doch nicht an einen Tisch. Ich mache doch meinen wissenschaftlichen Ruf nicht unmöglich, mich mit solchen kranken Leuten irgendwo in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ja, sagen Sie mal, was erwarten Sie eigentlich von mir? Die Podiumsdiskussion hat nicht stattgefunden. Was meint Nachfolge heute? Paulus, in der damaligen Zeit, hat offensichtlich auch schon mit diesen Problemen zu tun gehabt, denn in Römer 1, Vers 16 sagt er, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Also muss es schon damals Menschen gegeben haben, die den christlichen Glauben hinterfragt haben. Und in einem anderen Brief formuliert er, dass der gekreuzigte Jesus Christus den Juden ein Ärgernis ist. Das kann man ja noch verstehen. Weil die Theologie und die Religion der Juden durch Jesus Christus auf den Kopf gestellt worden ist. Aber Paulus geht weiter und sagt, den Heiden ist es eine absolute Dummheit. Eine absolute Torheit, was da geschrieben steht. Ist es richtig, dass Nachfolge mitunter einsam macht? Und dass man mit der Entscheidung, als Christ zu leben, sich einer gewissen Lächerlichkeit aussetzt? Dabei gibt es gute und auch rührende Versuche, die Glaubwürdigkeit der Bibel zu unterstützen. Einer, der das in der letzten Zeit versucht hat, ist Professor Werner Gitt, seines Zeichens ein emeritierter Professor der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Ein Mann, der sicherlich nicht in dem Ruf stehen würde, irgendwelchen Unsinn zu verbreiten. Gitt, ein überzeugter Bibelchrist, hat sich daran gemacht und hat einmal überprüft, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass 3286 Prophezeiungen, die er in der Bibel gefunden hat und die sich seiner Meinung nach erfüllt haben, sich rein zufällig erfüllen könnten. Er hat das in einen seiner Computer eingegeben, ich weiß nicht, wie lange der gerechnet hat. Jedenfalls kommt am Ende eine Zahl raus, die die Zufälligkeit beschreibt, dass diese Anzahl von Prophezeiungen sich mathematisch gesehen rein zufällig erfüllen kann. Sie ist unvorstellbar. Es ist eine 1,7 mal 10 hoch 900 minus 984. Also mein Vermögen, Zahlen zu definieren, hört ungefähr bei 10, 12 Stellen auf. Hier haben wir es mit einer Zahl zu tun, die 984 Stellen hinter dem Komma hat. Wenn man das liest, und dieser Bericht ist veröffentlicht worden in diesem September, wenn man das liest, müsste man doch eigentlich zu der Überzeugung kommen, dass man sagt, ja, die Wahrhaftigkeit der Bibel ist belegt. Man kann es sogar nachweisen. Ich frage mich nur, welcher Skeptiker lässt sich davon beeindrucken und überzeugen? Schon Pilatus stellte diese bequeme oder unbequeme Frage, was ist Wahrheit? Ich weiß nicht, mit welchem Zungenschlag er es gesagt hat, als er Jesus gegenüberstand, als er Jesus verhört hatte und eine Entscheidung treffen musste und fragte, bist du denn der König, auf den hier alle warten und von dem alle reden? Und Jesus ihm sagt, ja. Und Pilatus da steht oder sitzt und sagt, tja, das glaubst du, was ist Wahrheit? Was eine gequälte Frage, eine ironische Frage, ich weiß es nicht. Ich nehme bewusst nicht die ersten beiden Kapitel der Bibel, um die Wahrheitsfrage aufzugreifen. Weil ich glaube, dass die Wahrheitsfrage etwas mit Nachfolge zu tun hat. Und ihr wärt nicht 40, 50, 60, 70 Jahre bei diesem Glauben gewesen, der den Juden eine Torheit ist und den den Griechen eine Torheit ist und den Juden ein Ärgernis, wenn ihr nicht davon überzeugt gewesen wärt, hier Wahrheit zu finden. Nicht nur Wahrheit im Absoluten, sondern auch Wahrheit im persönlichen, mich selbst betreffenden Sinn. Josua Kapitel 10. Das Volk Israel befindet sich in einer schwierigen Situation. Sie werden angegriffen von ihren Feinden und dann lesen wir ab Vers 9, so kam Josua plötzlich über sie, denn die ganze Nacht war er heraufgezogen von Gilgal und der Herr erschreckte sie vor Israel, dass sie eine große Schlacht schlugen bei Gibeon und sie jagten ihnen nach, den Weg hinab nach Bethhoron und schlugen sie bis nach Azeka und Makeda. Und als sie vor Israel flohen, den Weg hinab nach Bethhoron, ließ der Herr große Steine vom Himmel fallen auf sie bei Azeka, dass sie starben. Und von ihnen starben viel mehr durch diese Hagelsteine, als die Israeliten mit dem Schwert töteten. Im Sommer letzten Jahres war ich auf einer Freizeit in Österreich, in einem Seitental. Es gab dort ein ziemliches Unwetter. Hagelkörner fielen vom Himmel, so groß wie Kirschkerne. Ja, und die größten hatten so einen Durchmesser von 2 Zentimeter. Die Größe dieser Hagelkörner hat in diesem Tal einen unvorstellbaren Schaden angerichtet. Ich hörte am nächsten Morgen in den Nachrichten, dass so viel Dachfläche in diesem einen Tal kaputt gegangen ist, wie 100 Fußballfelder an Quadratmetern umfassen. Und es wurde gesagt, es gibt gar nicht so viel Plastikplane in diesem Tal und in der größeren Region, um alle Dächer innerhalb von 24 Stunden abzudecken. Man schätzte, dass man ein Jahr brauchen würde. Es ist vorstellbar, was Hagel anrichten kann. Es ist vorstellbar, dass wenn Hagel, große Hagelsteine, große Hagelkörner vom Himmel fallen, dass darunter Menschen zusammenbrechen und sterben können. Aber lesen wir weiter. Damals redete Josua mit dem Herrn an dem Tag, da der Herr die Amoriter vor den Israeliten dahingab. Und er sprach in Gegenwart Israels, Sonne, steh still zu Gibeon und Mond im Tal Ajalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerächt hatte. Ist dies nicht geschrieben im Buch der Redlichen? So blieb die Sonne stehen mitten am Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen, fast einen ganzen Tag. Was soll das denn? Ein Eingriff in kosmische Gesetze wird hier beschrieben. Hätte es nicht ausgereicht, den Hagel noch ein bisschen länger fallen zu lassen? Das hätte doch keiner überlebt, wenn Gott das nicht gewollt hätte. Und hier kommt Josua und sagt, Sonne, steh still. Und die Bibel sagt, es passiert so. Also da komme ich dann schon wirklich an die Grenzen meiner Vorstellungsmöglichkeiten. Als junger Prediger erfuhr ich, als ich mich mit diesem Text befasst habe, dass auf der anderen Seite der Welt die Inkas, die ungefähr in dieser Zeit lebten, die Geschichte einer sehr langen Nacht kannten. Das passt. In Israel ist es doppelt so lang hell wie sonst, auf der anderen Seite der Welt doppelt so lange dunkel. Und dann las ich den Bericht einer Computersimulation eines dänischen Recheninstitutes. Man hat die Sternkonstellation eingegeben, die man vorfand, und hat den Computer zurückrechnen lassen und hat überprüft, ob das alles so miteinander stimmt. Und siehe da, eines Tages, vor ungefähr 3350 Jahren, sagt der Computer, Fehler. Die Sternkonstellation passt nicht überein. Die Lösung, es fehlt ein Tag. Ich habe das geglaubt, bis ich darauf aufmerksam wurde, dass das Quatsch ist. Wenn ich die heutige Sternkonstellation eingebe, wie will ich denn wissen, wie es vor 2000 Jahren gewesen ist und wie soll der Computer wissen, dass es damals falsch war, wenn der keinen Vergleich hat? Es gibt manchmal durchaus rührende Versuche, aber sie sind völlig unsinnig, das zu belegen, was die Bibel sagt. Ist die Suche nach der Wahrheit vergeblich? Ist diese Aufforderung Jesu Christi, komm, verlass alles und folge mir nach, auf Sand gebaut? Auf irgendwelche Luftschlösser? Platon beschreibt, dass Sokrates gesagt haben soll, ich weiß, dass ich nichts weiß. Paulus sagt, unser Wissen ist Stückwerk. Im Jahre 2007 hatte die Library of Congress in Washington 112 Millionen Bücher. Sie gilt damit als die größte Wissensansammlung der Welt. Aber heute ist sie nicht mehr up to date. Im Jahre 1884 veröffentlichte der englische Lehrer Edwin Abbott Abbott eine Geschichte mit dem Titel, eine Kurzgeschichte mit dem Titel Flatland. In dieser Geschichte beschreibt er, wie in einem Land, in dem es nur zweidimensionale Wesen gibt, ein Quadrat aufmacht und die Welt erkundet. Eines Tages, so berichtet dieses Quadrat, träumte ich davon, in ein anderes Land zu kommen, in ein fernes Land, in ein eindimensionales Land. Dort gibt es nur Linien, gerade Linien, krumme Linien, gebogene Linien, kurze Linien, lange Linien, wie auch immer. Und er wird in seinem Traum dem König dieses Landes vorgeführt und erzählt dem König, dass er als Quadrat zwei Dimensionen kennt. Und der König steht da und sagt, das ist Quatsch, was du sagst. Ich guck dich doch an, es gibt nur eine Dimension, sehe ich doch. Schweißgebadet, so berichtet das Quadrat, wacht es am nächsten Morgen auf und dann erlebt es etwas, dass ihm eines Tages eine Kugel begegnet. In einer zweidimensionalen Welt nimmt man eine Kugel nur als Scheibe wahr. Aber diese Kugel verfügt über eine besondere Fähigkeit, sie nimmt das Quadrat mit in die dreidimensionale Welt. Und plötzlich sieht es Körper. Alle möglichen Körperformen. Und es ist begeistert. Und es fängt an nachzudenken und fragt die Kugel, kann es noch mehr Dimensionen geben als drei? Das ärgert die Kugel und versetzt das Quadrat zurück in die zweidimensionale Welt. Dort angekommen, erklärt das Quadrat überall auf der Straße, wo es lang geht, es gibt drei Dimensionen. Die Leute geraten durcheinander, es gibt einen Aufruhr und er kommt letztlich ins Gefängnis oder in ein Krankenhaus, weil er etwas erzählt, was man sich nicht vorstellen kann. Es ist nicht häufig so, dass das, was wir Menschen nicht begreifen können und erforschen können, uns unvorstellbar erscheint? Dass das, was wir nicht beweisen können, von uns abgelehnt wird? Allein diese eine Frage, wie viele Dimensionen gibt es denn, macht mich in diesem Zusammenhang demütig. Auf der Suche nach der Wahrheit muss ich erkennen, ich bin ein Mensch und als Mensch unterliege ich meiner menschlichen Begrenzung. Ich kann über meine Erfahrung und über das, was ich mit wissenschaftlichen Mitteln erforschen kann, nicht hinausgehen. Trotz all unserer Intelligenz, trotz all unseres Wissens, trotz all unserer Fähigkeiten, unser Wissen ist Stückwerk. Nachfolge hat für mich etwas mit dieser Überzeugung zu tun. Ich kann im Leben nicht alles begreifen. Und ich kann im Leben nicht alles erfahren und schon gar nicht beweisen. Es ist unabhängig, ob es sich um den Weg handelt, den Gott mich führt, der auch bei mir persönlich durchaus mit Fragezeichen versehen ist, Fragen ohne Antworten, oder ob es sich um manche biblische Erkenntnis handelt. Ich kann Josua 10 und 1. Mose 1 nicht erklären. Und dann, als ich das für mich erkannt habe, musste ich eine Entscheidung treffen. Und sie rankt sich um diese Frage, die Pilatus gestellt hat. Was ist Wahrheit? Und ich habe für mich festgestellt, und ich denke, diese gleiche Entscheidung habt ihr für euch auch getroffen. Ich habe für mich festgestellt, dass ich in meinem Leben etwas haben möchte, was wahr ist, auf das ich mich hundertprozentig verlassen kann. Dass ich nicht ewig hinterfragen muss und das sicher ist, dass mir Sicherheit für mein Leben gibt. Und dann fand ich diese Aussage Jesu Christi in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit ist eine Person. Sie ist nicht eine Lehre, wie immer sie auch formuliert wird. Sie ist nicht eine Ideologie. Die Wahrheit ist eine Person. Und diese Person kann ich nicht teilen. Diese Person steht für mich dafür, dass sie wahrhaftig ist. So umfassend, dass sie jegliche Täuschung ausschließt. Am Kreuz starb Jesus Christus für die Sünden der Welt. Und die Bibel definiert die Lüge, die Täuschung und die mangelnde Wahrhaftigkeit als Sünde. Für dieses mein Verhalten ist Jesus Christus ans Kreuz gegangen. Ist es da vorstellbar, dass dieser Gott, der die Lüge bei anderen hasst, der die Lüge bei anderen bestraft, der die Menschen wegen ihrer Lüge dem ewigen Tod preisgibt, sich selbst so verhält, dass er unwahrhaftig ist und andere anlügt? Ist es vorstellbar, dass Gott etwas bei anderen verurteilt, was er selber tut, und dann noch daherkommt mit dem hohen Anspruch der Ethik, der Unfehlbarkeit und der Wahrhaftigkeit? Man mag Gott das ja unterstellen, ich kann das nicht. Ein Gott, der mich bei Kleinigkeiten des Glaubens anlügt, verliert mein Vertrauen. Ein Gott, der sich hinstellt und sagt, das Erlösungsprinzip besteht einzig und allein darauf, dass du Jesus Christus vertraust. Dass du keine eigenen Versuche unternimmst, sondern dich einzig und allein an ihn hängst. Und der mich auf der anderen Seite anlügt und sagt, das brauchst du nicht zu wissen, das stimmt sowieso nicht. Ein solcher Gott ist für mich völlig diskreditiert. Wie soll ich ihm glauben, dass er mich erlöst? Dass er sich an sein Wort gebunden hat und ich mich auf ewiges Leben bei ihm freuen kann, wenn er auf der anderen Seite mit Unwahrheiten mir begegnet? Ein Gott, der nicht echt, ehrlich und wahrhaftig ist. Einen solchen Gott brauche ich nicht. Vor vielen Jahren habe ich einem jungen Mann Bibelstunden gegeben. Es war damals eine intellektuelle Herausforderung, mit ihm über die Frage Schöpfung oder Evolution zu sprechen. Nach einigen Wochen, und ich habe in dieser Zeit sehr viel gelesen und war auf diesem Gebiet nie so fit wie vorher oder später, nach einigen Wochen waren sämtliche Argumente ausgetauscht. Und ich habe ihm gesagt, es gibt noch anderes in der Bibel, lass uns mal darüber nachdenken. Nach ungefähr einem Jahr spricht er mich an und sagt, Heinz, ich möchte getauft werden. Und ich sage zu ihm, das geht nicht. Ich kann dich nicht taufen. Und er guckt mich an und sagt, warum? Ich sage, die Basis, aufgrund der die Bibel geschrieben ist, diese Aussage Gottes über sich selbst, ich bin die Wahrheit und ich lüge euch Menschen nicht an, ich sage euch nur das, was richtig und korrekt ist, das siehst du anders. Und da guckt er mich an und sagt, die Frage hat sich erledigt. Ich habe Jesus kennengelernt. Nachfolge beruht auf Kennenlernen. Nachfolge beruht auf Vertrauen. Nachfolge beruht auf der Überzeugung, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der es ehrlich mit uns meint und aufrichtig mit uns umgeht. Da ist kein Platz für irgendwelche Unwahrheiten oder Täuschungen. Wer um Flatland weiß und damit auch um die Begrenztheit des Menschen, wer Jesus kennt und um seine Vertrauenswürdigkeit und Wahrheitsliebe weiß, der kann eine Entscheidung treffen, wie ihr sie vor vielen Jahren getroffen habt. Das anzunehmen, was Jesus in seinem Wort sagt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und er verzichtet mitunter auch auf Beweise. Und er kann es sich auch leisten und hat die innere Größe und Stärke, wie ein Paulus, zu sagen, ich schäme mich meines Glaubens nicht. Von Albert Einstein und dem Bischof von Canterbury wird ungefähr aus den 50er Jahren eine kleine Begebenheit beschrieben. Einstein und der Bischof von Canterbury sitzen zusammen in einem Raum. Sie diskutieren über verschiedene Fragen und Einstein fragt, Eminenz, was würden Sie tun, wenn die Naturwissenschaft beweist, dass die Bibel nicht stimmt? Und der Bischof von Canterbury antwortet, Herr Professor, ich würde warten, bis Sie Ihren Rechenfehler gefunden haben. Ja, manchmal braucht Nachfolge Mut. Manchmal braucht Nachfolge den Mut, mit offenen Fragen, ohne Antworten leben zu können. Aber wirkliche Nachfolge braucht keine Beweise oder Krücken. Wer wirklich nachfolgt, der hat sich entschieden. Ihr habt das vor vielen Jahren getan. Und ich weiß nicht, aber ich denke, die Antwort würde ich kennen auf diese Frage. Hat sich euer Vertrauen gelohnt, dass ihr in diesen Gott, der von sich sagt, ich bin die Wahrheit und der Weg und das Leben, investiert habt? Hat es sich in der Rückschau gerechtfertigt, zu sagen, ja, auf manches, was ich nicht beweisen und erklären kann, verlasse ich mich, weil es Gott sagt? Ich glaube, ihr wärt heute nicht hier, wenn ihr in den vielen Jahren eine andere Antwort gefunden hättet, als zu sagen, ich will dir nachfolgen, Herr. Amen.